Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Seelische und geistliche Gemeinschaft ist heute Titel und Thema dieses Gottesdienstes, dem vorletzten in der Reihe Einheit. Diese Formulierung habe ich nicht mir selber ausgedacht. Sie ist mir mitgegeben worden und ausgedacht hat sie sich ein Theologe des vorigen Jahrhunderts, der seine Gedanken dazu auf knapp 100 Seiten in einem schmalen Büchlein gesammelt hat. Gemeinsames Leben heißt es. Dietrich Bonhoeffer hat es 1938 verfasst, nachdem die geheime Staatspolizei Ende September 1937 das von ihm geleitete Predigerseminar und Bruderhaus in Finkenwalde, das liegt heute in Polen, geschlossen hatten. Dort haben angehende Pfarrer gemeinsames Leben praktiziert und ausprobiert. Wie kann das gehen? Bonhoeffer hat hier in diesem Büchlein zusammengefasst, was er über das Leben in einer christlichen Gemeinschaft zu sagen hatte. In seinem Vorwort schreibt er sinngemäß, dass die Gestaltung eines gemeinsamen Lebens unter dem Wort Gottes keine Angelegenheit privater Zirkel sei, sondern eine der Kirche gestellte Aufgabe. Die praktische Erprobung habe die kirchliche Bereitschaft zur Mithilfe wecken sollen, denn es gehe um eine Aufgabe, die die wachsame Mitarbeit aller Verantwortlichen benötige. Gemeinsames Leben ist also nichts, was wir mal so im verborgenen Kämmerlein tun, sondern eine allgemeine Aufgabe. Und gemeinsames Leben geht auch als gemeinsames Leben auf Zeit. Wenn wir uns hier in der Gemeinde treffen, dann leben wir eine kurze Zeit miteinander. Und da kann uns Dietrich Bonhoeffer auch heute noch Gedankenanstöße geben, über die sich nachzudenken lohnt. Er zeichnet ein Bild von christlicher Gemeinschaft, das sich orientiert am ersten Brief an die Thessalonicher im 4. Kapitel.
Über die Liebe zu euren Brüdern und Schwestern brauche ich euch nichts zu schreiben. Denn Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Und solche Liebe erweist ihr auch allen Brüdern und Schwestern in ganz Makedonien. Aber wir ermahnen euch, Brüder und Schwestern, macht darin noch weiter Fortschritte. Betrachtet es als Ehrensache, ein geordnetes Leben zu führen. Geht euren eigenen Geschäften nach und verdient euren Lebensunterhalt durch eure eigenen Hände Arbeit, wie wir es euch aufgetragen haben. So führt ihr die Außenstehenden, so führt ihr für die Außenstehenden ein einwandfreies Leben und seid von niemandem abhängig.
Die Menschen in der Gemeinde in Thessalonich brauchten es offenbar nicht, dass ihnen etwas zur geschwisterlichen Liebe und zum Umgang miteinander gesagt oder geschrieben würde. Aber wie könnten wir Fortschritte machen im Umgang miteinander? Hören wir dazu Dietrich Bonhoeffer.
Es ist nichts Selbstverständliches für den Christen, dass er unter Christen leben darf. Es ist Gottes Gnade, dass sich eine Gemeinde in dieser Welt sichtbar um Gottes Wort und Sakrament versammeln darf. Was für den Einsamen unaussprechliche Gnade Gottes ist, wird von dem täglich Beschenkten leicht missachtet und zertreten. Es wird leicht vergessen, dass die Gemeinschaft christlicher Brüder ein Gnadengeschenk aus dem Reiche Gottes ist, das uns täglich genommen werden kann, dass es nur eine kurze Zeit sein mag, die uns noch von der tiefsten Einsamkeit trennt. Darum, wer bis zur Stunde ein gemeinsames christliches Leben mit anderen Christen führen darf, der preise Gottes Gnade aus tiefstem Herzen, der danke Gott auf Knien und erkenne, es ist Gnade. Nichts als Gnade, dass wir heute noch in der Gemeinschaft christlicher Brüder leben dürfen. Christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Es gibt keine christliche Gemeinschaft, die mehr und keine, die weniger wäre als dieses. Von der kurzen, einmaligen Begegnung bis zur langjährigen täglichen Gemeinschaft ist christliche Gemeinschaft nur dieses. Wir gehören einander allein durch und in Jesus Christus. Was heißt das? Es heißt erstens, dass ein Christ den anderen Christen braucht, um Jesu Christi willen. Es heißt zweitens, dass ein Christ zum anderen nur durch Jesus Christus kommt. Es heißt drittens, dass wir in Jesus Christus von Ewigkeit her erwählt, in der Zeit angenommen und für die Ewigkeit vereinigt sind.
Zunächst sehen wir es Bonhoeffer bitte nach, dass er ausschließlich von Brüdern spricht. Zu seiner Zeit waren Frauen auf der Kanzel noch völlig undenkbar und Lichtjahre entfernt. Kirche hatte 1938 mit ganz anderen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Nationalsozialisten wollten ansagen, welches das richtige Christentum ist. Es ging um eine Entjudung von Bibel und Gottesdienst, völlig ignorierend. Jesus war selbst Jude. Und Bonhoeffer hat sehr, sehr entschieden sich dagegen positioniert und hat an anderer Stelle geschrieben: Wer Psalmen singt und betet, der darf nicht gegen die Juden schreien. Abgesehen davon ist es heute auch noch so, dass wir uns ziemlich glücklich schätzen dürfen, dass wir in einem Land leben, in dem wir ziemlich unbehelligt unseren Gottesdienst feiern dürfen, in dem wir uns sehr unbehelligt unter dem Label christliche Gemeinde treffen dürfen. Draußen liegt genug Material, zum Beispiel von Open Doors, wo wir immer wieder daran erinnert werden, dass es nicht überall auf der Welt so. Schauen wir uns die drei Thesen an, die Bonhoeffer hier aufstellt. Ein Christ braucht Gemeinschaft um Jesu Christi willen.
Christ ist der Mensch, der sein Heil, seine Rettung, seine Gerechtigkeit nicht mehr bei sich selbst sucht, sondern bei Jesus Christus allein. Die Reformatoren haben es so ausgedrückt: Unsere Gerechtigkeit ist eine fremde Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit von außen her, auf Latein extra nos. Damit haben sie gesagt, dass der Christ angewiesen ist auf das Wort Gottes, das ihm gesagt wird. Von außen muss die Hilfe kommen, und sie ist gekommen und kommt täglich neu in dem Wort von Jesus Christus, das uns Erlösung, Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit bringt. Dieses Wort aber hat Gott in den Mund von Menschen gegeben, damit es weitergesagt werde unter den Menschen. Darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird. Denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Er braucht den Bruder als Träger und Verkündiger des göttlichen Heilswortes. Er braucht den Bruder allein um Jesu Christi willen. Damit ist zugleich das Ziel aller Gemeinschaft der Christen deutlich. Sie begegnen einander als Bringer der Heilsbotschaft. Als solche lässt Gott sie zusammenkommen und schenkt ihnen Gemeinschaft. Allein durch Jesus Christus und die fremde Gerechtigkeit ist ihre Gemeinschaft begründet.
Das ist unsere allererste Aufgabe, uns gegenseitig Trost zuzusprechen, weil wir uns nicht selber sagen können, was uns tröstet, weil wir uns nicht selber sagen können, was uns ermahnt, weil wir sonst in unserer Selbstgerechtigkeit bleiben. Ein Christ kommt zum anderen nur durch Jesus Christus.
Christus ist der Mittler geworden und hat Frieden gemacht mit Gott und unter den Menschen. Ohne Christus kennten wir Gott nicht, könnten wir ihn nicht anrufen, nicht zu ihm kommen. Ohne Christus aber kennten wir auch den Bruder nicht und könnten nicht zu ihm kommen. Der Weg ist versperrt durch das eigene Ich. Christus hat den Weg zu Gott und zum Bruder freigemacht.
Das ist alles eng miteinander verschränkt. Das Erste mit dem Zweiten und mit dem Dritten und wieder zurück. Wir sind in Jesus Christus von Ewigkeit her erwählt, in der Zeit angenommen und für die Ewigkeit vereinigt.
Bruder ist einer dem anderen allein durch Jesus Christus. Ich bin dem anderen ein Bruder durch das, was Jesus Christus für mich und an mir getan hat. Der andere ist mir zum Bruder geworden durch das, was Jesus Christus für ihn und an ihm getan hat. Dass wir allein durch Jesus Christus Brüder sind, das ist eine Tatsache von unermesslicher Bedeutung. Also nicht der ernste, nach Bruderschaft verlangende, fromme andere, der mir gegenübertritt, ist der Bruder, mit dem ich es in der Gemeinschaft zu tun bekomme, sondern Bruder ist der von Christus erlöste, von seiner Sünde freigesprochene, zum Glauben und zum ewigen Leben berufene andere. Unsere Gemeinschaft besteht allein in dem, was Christus an uns beiden getan hat.
Sich das gelegentlich klar zu machen oder klar machen zu lassen, das rückt manches zurecht. Und es führt geradewegs in Bonhoeffers Erkenntnis:
Erstens, die christliche Bruderschaft ist kein Ideal, sondern eine göttliche Wirklichkeit. Zweitens, christliche Bruderschaft ist eine pneumatische und nicht eine psychische Wirklichkeit.
Jetzt wird es ein bisschen herausfordernd. Was meint er denn damit, pneumatische und nicht psychische Wirklichkeit? Aber beginnen wir mit dem ersten Satz. Christliche Bruderschaft, christliche Gemeinschaft ist kein Ideal, sondern eine göttliche Wirklichkeit. Was ideal ist, das entscheide ich oder du oder sie. Und das entscheiden wir heute. Und morgen oder in 5 Jahren kann das schon wieder ganz anders aussehen, was uns ideal erscheint. Und was mir heute ideal ist, das muss noch lange nicht für alle anderen passen. Und deshalb ist es gefährlich, auf eigenen Vorstellungen zu beharren und sie um jeden Preis durchsetzen zu wollen. Christliche Bruderschaft ist nicht ein Ideal, das wir zu verwirklichen hätten, sondern es ist eine von Gott in Christus geschaffene Wirklichkeit, an der wir teilhaben dürfen, schreibt Bonhoeffer. Es ist ein Privileg, ein Geschenk, Gnade.
Weil christliche Gemeinschaft allein auf Jesus Christus begründet ist, darum ist sie eine pneumatische und nicht eine psychische Wirklichkeit. Sie unterscheidet sich darin von allen anderen Gemeinschaften schlechthin. Pneumatisch, gleich geistlich, nennt die Heilige Schrift, was allein der Heilige Geist schafft, der uns Jesus Christus als Herrn und Heiland ins Herz gibt. Psychisch, gleich seelisch, nennt die Schrift, was aus den natürlichen Trieben, Kräften und Anlagen der menschlichen Seele kommt. Der Grund aller pneumatischen Wirklichkeit ist das klare, offenbare Wort Gottes in Jesus Christus. Der Grund aller psychischen Wirklichkeit ist das dunkle, undurchsichtige Treiben und Verlangen der menschlichen Seele. Der Grund geistlicher Gemeinschaft ist die Wahrheit, der Grund seelischer Gemeinschaft ist das Begehren.
Hui.
Geistliche Gemeinschaft ist die Gemeinschaft der von Christus Berufenen. Seelisch ist die Gemeinschaft der frommen Seelen. In der geistlichen Gemeinschaft regiert allein das Wort Gottes, in der seelischen Gemeinschaft regiert neben dem Wort noch der mit besonderen Kräften, Erfahrungen, suggestiv-magischen Anlagen ausgestattete Mensch.
Jetzt kommen wir so langsam auf den Punkt. Wer regiert denn unsere Gemeindegemeinschaft? Gottes Wort? Oder meine Vorstellung davon, was Gottes Wort bedeutet? Will ich meine Interpretationen durchsetzen? Oder bin ich offen für einen Austausch, offen für Erfahrungen und andere Sichtweisen? Setze ich mich absolut? Oder kann ich anderes und andere wahrnehmen, annehmen, ernst nehmen? Bonhoeffer beschreibt den Unterschied zwischen geistlicher und seelischer Wirklichkeit so: In geistlicher Gemeinschaft gibt es nie ein unmittelbares Verhältnis von einem zum anderen. Es geht immer mittelbar über und durch Christus. In seelischer Gemeinschaft gibt es immer ein tiefes Verlangen nach anderen, nach Gegenüber, aber aus dem Streben nach Macht heraus, nicht mit der Frage, was dem anderen wirklich und wahrhaftig hilft. Im Machtstreben aber lebt sich der Stärkere aus und schafft Abhängigkeiten von sich, und das so subtil und unter dem Deckmantel der Nächstenliebe, dass diese, Bonhoeffer nennt es Vergewaltigung, nicht als solche offenbar wird.
Seelische Liebe liebt den anderen um seiner selbst willen. Geistliche Liebe liebt den anderen um Christi willen. Seelische Liebe begehrt den anderen, seine Gemeinschaft, seine Gegenliebe, aber sie dient ihm nicht. Gegen alle eigenen Meinungen und Überzeugungen wird Jesus Christus mir sagen, wie Liebe zum Bruder in Wahrheit aussieht. Darum ist geistliche Liebe allein an das Wort Jesu Christi gebunden. Wo Christus mich um der Liebe willen Gemeinschaft halten heißt, will ich sie halten. Wo seine Wahrheit um der Liebe willen mir Aufhebung der Gemeinschaft befiehlt, dort hebe ich sie auf, allen Protesten meiner seelischen Liebe zum Trotz. Weil geistliche Liebe nicht begehrt, sondern dient, darum liebt sie den Feind wie den Bruder. Sie entspringt ja weder am Bruder noch am Feind, sondern an Christus und seinem Wort. Seelische Liebe vermag die geistliche Liebe niemals zu begreifen, denn geistliche Liebe ist von oben. Sie ist aller irdischen Liebe etwas ganz Fremdes, Neues, Unbegreifliches. Geistliche Liebe erkennt das wahre Bild des anderen von Jesus Christus her. Es ist das Bild, das Jesus Christus geprägt hat und prägen will. Darum wird geistliche Liebe sich darin bewähren, dass sie den anderen in allem, was sie spricht und tut, Christus befiehlt. Sie wird nicht die seelische Erschütterung des anderen zu bewirken suchen durch allzu persönliche, unmittelbare Einwirkung, durch den unreinen Eingriff in das Leben des anderen. Sie wird nicht Freude haben an frommer, seelischer Überhitzung und Erregung, sondern sie wird dem anderen mit dem klaren Wort Gottes begegnen und bereit sein, ihn mit diesem Wort lange Zeit allein zu lassen, ihn wieder freizugeben, damit Christus mit ihm handle. Sie wird die Grenze des anderen achten, die durch Christus zwischen uns gesetzt ist, und sie wird die volle Gemeinschaft mit ihm finden, in dem Christus, der uns allein verbindet und vereinigt. So wird sie mehr mit Christus von dem Bruder sprechen, als mit dem Bruder von Christus.
An anderer Stelle im gemeinsamen Leben schreibt Bonhoeffer davon, dass das Zuhören deutlich wichtiger sein als das ständige Reden um des Redens willen. Höre ich dem anderen also wirklich zu, ohne mit meinen Gedanken schon ganz woanders zu sein, vielleicht bei dem, was ich denke, was er jetzt braucht, oder was ich denke, was Jesus jetzt sagen würde? Scheint es mir wichtiger, meine Weisheiten und Erkenntnisse loszuwerden, ohne Rücksicht auf mein Gegenüber?
Es ist für jedes christliche Zusammenleben eine Daseinsfrage, dass es gelingt, rechtzeitig das Unterscheidungsvermögen zutage zu fördern zwischen menschlichem Ideal und Gottes Wirklichkeit und zwischen geistlicher und seelischer Gemeinschaft. Es entscheidet über Leben und Tod einer christlichen Gemeinschaft, dass sie in diesen Punkten so bald wie möglich zur Nüchternheit kommt. Mit anderen Worten, ein gemeinsames Leben unter dem Wort wird nur dort gesund bleiben, wo es sich nicht als Bewegung, als Orden, als Verein, als Collegium Pietatis auftut, sondern wo es sich als ein Stück der einen heiligen allgemeinen christlichen Kirche versteht, wo es an Not, Kampf und Verheißung der ganzen Kirche handelnd und leidend teilnimmt.
Wo stehen wir nun also? Suchen wir die seelische Einheit, die seelische Gemeinschaft in unserer Gemeinde? verharren bei denen, die uns genehm sind, die unsere Ansichten teilen, die wir vielleicht von uns abhängig gemacht haben, versuchen alle anderen wegzudrücken, klein zu machen, ihnen einzureden, sie seien nicht richtig oder passten nicht mehr in diese Zeit? Oder suchen wir die geistliche Einheit in unserer Gemeinde? Die Einheit mit den von Christus Erlösten, von Sünde freigesprochenen, zum Glauben und zum ewigen Leben berufenen anderen. Möge sich der Heilige Geist Raum in uns verschaffen, damit wir unterscheiden lernen zwischen dem, was geistlich und dem, was seelisch ist, und dann das Richtige wählen. Dann und nur dann wird es nicht mehr nötig sein, dass uns etwas über die Liebe zu den Brüdern und Schwestern geschrieben wird. Dann haben wir verstanden, was das heißt, dass Gott selbst uns gelehrt hat, einander zu lieben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Das war heute viel Bonhoeffer und wenig Hint. Ich finde das aber angemessen. Das Buch ist käuflich zu erwerben. Es gibt aber auch den ganzen Text zum freien Download im Internet. Adresse ist bei mir erfragbar.